Guten Morgen, lieber Wolfgang.
Guten Morgen, Micky.
Ich sah dich da noch ganz akribisch an der Technik rumfummeln, wie der sehr späte Peter Lustig, aber es sieht aus, als wäre jetzt alles...
Also, dieses Kompliment, welche Ehre. Ich habe nichts anderes gemacht, als das Mikrofon ein bisschen anzuheben, dass ich näher dran komme.
Und du hast frische Blumen für mich extra hinten im Hintergrund hingestellt.
Immer.
Glaub
immer.
Ja nicht, dass mir so etwas entgeht.
Also die Blumen habe ich natürlich logischerweise für dich hingestellt.
Selbstverständlich.
Ich habe vor unserem Gespräch auch eine kleine Wette mit mir selbst gemacht, welches der Hintergrund dieses Mal ist. Ganz holzvertäfelt, jetzt habe ich eigentlich getippt innerlich wiederum, dass es sich möglicherweise um ein Trappistenkloster handelt, aber es ist ganz anders.
Das ist absolut richtig. Ein Schweigekloster ist für mich bis auf Weiteres, kommt nicht in Frage. Ein Trappistenkloster interessiert mich eigentlich nur bierseitig. Das ist korrekt. Es ist aber am Ende wieder ganz simpel. Diese Holzvertäfelung ist ein relativ großer Kleiderschrank. Ich bin in einem Hotel in Berlin und werde gleich mit unserem, in dem Falle kann ich ja sagen, gemeinsamen Bekannten Oliver Polak essen gehen.
Dem wunderbaren Comedian, mit dem ich auch die Ehre und das Vergnügen hatte, diesen Podcast aufzuzeichnen. Grüß ihn von mir.
Das werde ich machen. Und jetzt pass auf, jetzt schlage ich moderativ eine gekonnte Brücke, ein Enfant terrible. Das wird ja Oliver Polak auch gerne mal als Etikett angeheftet. Er muss allerdings, um den Status deines Gesprächspartners dieser Episode zu erreichen, da muss er schon noch ein bisschen mehr machen. Unter anderem, wenn ich das recht rekapituliere, den ein oder anderen prominenten Zwangsouten. Was uns unweigerlich zu Rosa von Braunheim bringt. Der Mann, der mittlerweile wie alt geworden ist, hat gerade runden Geburtstag gehabt und ich konnte es nicht glauben.
Im November, wenn ich es richtig weiß, im November letzten Jahres ist er 80 Jahre alt geworden.
Wahnsinn, 80.
Unfassbar. Es war eine übrigens der wenigen Aufzeichnungen, die face-to-face stattgefunden haben. Also wir waren beide im Studio Bummens in Berlin. Ich war da, er war da oder er kam dann. Ist ein absolut professionell präziser Mensch. Sagt, okay, es ist so und so viel Uhr, wie lange brauchen wir? Weil ich habe anschließend noch den Anschlusstermin. Ich brauche kein Vorgespräch. Frag mich, was du willst. Ich will das spontan machen.
Was wiederum auch bedeutet, dass der Mann, wenn er Anschlusstermine hat, nach wie vor sehr gefragt ist und sehr aktiv.
Ja, das hängt zum einen damit zusammen, dass er künstlerisch schon sehr, sehr breit gefächert unterwegs ist. Also nicht nur die vielen Filme, der kommt ja auf 150 Filme in 50 Jahren.
Ja.
Der schreibt auch Gedichte und macht noch ganz andere Sachen und hat offenbar die Fähigkeit, all das wunderbar zu kombinieren. Und es hat, wie er dann mir auch gesagt hat oder uns gesagt hat, auch noch den Aspekt, dass er nach wie vor Geld verdienen muss.
Ja, in der Tat, das begegnet einem dann doch immer wieder mal bei dem einen oder anderen arrivierten Künstler höheren Alters, dass sie einfach auch Dinge machen, weil sie es müssen. Aber er wirkt so aus der Halbdistanz, aber jetzt nicht wie jemand, der es allein des Geldes wegen macht, oder?
Nein, also das ist sicher auch eine Form von kreativer Selbstbestätigung. Dann hat er natürlich nach wie vor auch diese mediale Bühne, die er immer noch gerne bespielt. Also gehört dann zu den Leuten, die sagen, eigentlich ist mir das alles viel zu viel. Aber wenn dann keiner mehr anruft und keiner mehr eine Mail schickt und keiner ihn mehr einlädt, ist es auch nicht recht.
Ja.
So. Aber ein Mann mit einer Wahnsinnslebensgeschichte und auch einer Wahnsinnslebensleistung. Also was der für die schwulen Szene und für die schwulen Bewegung in Deutschland getan hat, das ist schon einzigartig.
Eine Bewegung, die sich ja mittlerweile nochmal dramatisch auch verästelt hat, ne? Wenn man sich so die aktuellen Debatten und alles anguckt. Wie blickt er darauf? Hast du mit ihm darüber sprechen können?
Also ehrlicherweise haben wir das nicht groß thematisiert. Das Gespräch hat sich schon ein bisschen an seiner Biografie und an den einzelnen Dingen entlang gehangelt, für die er nun mal steht. Ich meine, es beginnt ja auch in seinem Fall mit einer irrsinnigen Lebensgeschichte. Wer kann von sich behaupten, dass er während des Zweiten Weltkriegs im Zentralgefängnis von Riga auf die Welt gekommen ist?
Das stimmt.
Und die eigene Mutter, die leibliche Mutter, von der er dann das ganze Leben eigentlich gar nicht wusste, dass es die gibt, hat ihn dann zur Adoption freigegeben. Und sehr viel später haben die Adoptiveltern, die er für seine richtigen Eltern gehalten hat, ihm erzählt, was eigentlich der Ursprung seines Lebens war. Und da kommen so viele Geschichten zusammen. Also ja, sehr beeindruckend.
Als Fan von dir würde ich mir natürlich grundsätzlich sein Leben auch von dir und deiner schönen Stimme erzählen lassen. Aber es wäre dann ja irgendwie auch ein bisschen schade, sonst hätte er dich ja gar nicht besuchen müssen. Deshalb, deswegen hören wir doch einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt auf dein Gespräch mit Rosa von Braunheim.
Vielen Dank. Es ist Sonntag, der 23. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er ist einer der kreativsten deutschen Filmemacher. Er kommt auf die beeindruckende Bilanz von mehr als 150 Filmen in mehr als 50 Jahren. Und er ist sowas wie Pionier und Ikone der deutschen Schwulenbewegung. Herzlich willkommen, Rosa von Braunheim.
Guten Morgen.
Wie oft hast du dir heute schon die Hände desinfiziert, wenn ich damit einsteigen darf?
Überhaupt nicht. Ich habe sie nur gewaschen.
Also wir sitzen hier in Berlin um 12 Uhr zusammen. Du hast auch nicht in Erfahrung gebracht, wo in nächster Nähe ein Notarzt ist?
Nee, in Berlin brauche ich das nicht. Das ist, wenn ich woanders hinreise, deswegen reise ich auch nicht mehr woanders hin.
Okay, die beiden ungewöhnlichen Einstiegsfragen hängen damit zusammen, dass wer auch immer dir mal das Etikett des Hypochonders umgehängt hat.
Na, ich habe mir das selber auch umgehängt. Ich bin ein Hypochonder, ist auch der Titel eines Films, den ich gemacht habe, über meine Reizblase, die immer heftiger wird. Das ist gar nicht lustig, weil ich jetzt operiert werden muss am 2. März.
Das hat in diesem Fall einen durchaus ernsten Hintergrund.
Ja, das hat einen ernsten Hintergrund. Und ich war zu allen möglichen Schamanen und alternativen Medizinleuten gegangen. Aber keiner konnte mich heilen. Also ich muss sehr oft raus nachts und habe mich zwar dran gewöhnt, aber...
Wie bist du eigentlich, wenn wir gerade beim Hypochondrischsein sind, über diese drei Corona-Jahre gekommen?
Eigentlich ganz gut, weil das Schlimmere war ja AIDS. Und AIDS war ja nun gerade auch für jüngere Leute sehr, sehr tragisch. Und das fing ja Anfang der 80er Jahre an und ging also bis Mitte der 90er sehr heftig. Und viele, viele Freunde von mir sind gestorben. Da war ich sehr, sehr, muss man schon sagen, hysterisch und war deshalb eben auch sehr politisch, sehr aktivistisch. Habe viele Filme zu dem Thema gemacht und war sehr aufklärerisch. Habe mir da viele Feinde gemacht, weil viele die Gefahr ignoriert haben.
Und warst möglicherweise auch sehr vorsichtig, was dann dazu geführt hat, dass du immerhin im November des letzten Jahres deinen 80. Geburtstag feiern konntest.
Ja, das ist ein Gerücht. Also ich bin ja im Grunde genommen erstmal 8 Jahre. Ne? Ich bin sehr kindlich und verspielt und bleibe auch 8 Jahre.
Okay. Geht es dann möglicherweise irgendwann auch wieder rückwärts? Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ein Kreis sich schließt. Man weiß es ja nie.
Nein, ich sterbe ja am 16. Oktober diesen Jahres und habe schon eine Grabstelle auf dem alten St. Matthäus-Friedhof in Berlin gepachtet und werde da mit meinen 2 Männern, habe ich schon Probe gelegen und feiere meine Beerdigung. Das ist die Voraussage einer besoffenen Astrologin, die mich anrief vor ein paar Jahren und sagte, kurz vor meinem 81. werde ich sanft versterben. Das ist wichtig. Aber es kann in diesem Fall auch sein, dass sie verstirbt, ne? Und ich dann lebendig meine Beerdigung feiern kann.
Ist es irgendein Datum, das, also so wie du es gerade geschildert hast, als Anekdote nicht wirklich ernst zu nehmen ist? Oder spielt das im Hinterkopf doch so eine Rolle, wenn irgendjemand einem mal gesagt hat, dann und dann bist du tot?
Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Und ich freue mich auch drauf. Also ich meine, ich habe ja genug gelebt.
Und deine 2 Männer, freuen die sich auch drauf?
Mein Freund möchte, dass ich 100 werde, deswegen habe ich jetzt gerade ein Buch in Arbeit, 100 Jahre Rosa, mit 100 Bildern und 100 Geschichten, die ich dazu geschrieben habe. Also ich beruhige die eben.
Also das ist jetzt, wenn ich es kurz sagen darf, dein Lebenspartner, mit dem du seit, ich weiß nicht, 15 Jahren zusammen
Oliver,
bist.
Ja.
Oliver ein paar Jahre jünger als du. Und dann gibt es aber einen anderen Mann, mit dem du auch sowas wie eine Lebenspartnerschaft gehabt hast, der jetzt frage, wie alt ist?
Der ist 9 Jahre jünger als ich, also Anfang 70. Und
lebt ihr zusammen?
Wir leben zu dritt. Und
das funktioniert?
Mike ist mein Ex sozusagen und Mitarbeiter, also der mit mir eben seit 45 Jahren in der Firma zusammenarbeitet, macht Schnitt und Postproduktion und ist wunderbar.
Kommt
und
ihr gut zu dritt miteinander
wir
klar?
Wir kommen gut, ja. Wir respektieren uns und kommen gut miteinander aus. Und
dein Ex ist nicht eifersüchtig auf auf den anderen, der...
Nein, mein Ex hatte ja auch, nachdem wir hatten uns 77 in Florida kennengelernt, dann habe ich ihn mit nach Berlin gebracht und 83 haben wir uns getrennt. Und dann hatte er natürlich auch längere Beziehungen.
Ja.
Und insofern ging das in eine... Ja, würde ich sagen, familiäre, brüderliche Beziehungen über.
Du hast gerade gesagt, also du arbeitest an, damit ist das Datum des 16. Oktober ad absurdum geführt, du arbeitest an 100 Jahre Rosa. Du bist insofern, glaube ich, auch sehr kreativ, dass du aus dem Ärmel, ich weiß nicht, wie viele Gedichte schütteln kannst am Tag, 15? 20?
Ja, manchmal auch 50 oder 100, das kommt drauf an, wenn ich vom Publikum bin. Ja. Jetzt neulich hatte ich im Haus der Poesie hier in Berlin einen Abend und dann habe ich 100 Gedichte geschrieben, für jeden Zuschauer ein Gedicht.
Ja.
Ja, und das sind ja automatisches Schreiben. So schreibe ich auch meine Theaterstücke, die inzwischen recht erfolgreich sind. Ja, sozusagen nicht ich schreibe, sondern es schreibt mich. Das Kreative ist ja immer etwas Magisches.
Also ich habe in Vorbereitung dieses Gesprächs mir einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung angeguckt, die du dieser Tage gehabt hast mit einer NDR-Kollegin, der du im Übrigen dann auch ein Gedicht geschenkt hast. Ich weiß nicht, ob ich heute noch im Verlauf unseres Gesprächs in die wunderbare Situation komme, von dir ein persönliches Gedicht.
Nein, du musst nicht kaufen. Beim Martin Schmitz Verlag gibt es mein Gedichtsband »Mein Armloch«. Und auch im Martin-Schmitz-Verlag gibt es Rosas Rache, 50 Jahre ja, Tagebücher. Gut. Und vor allen Dingen meinen letzten Roman, Hasen-Pupsi-Loch. Ne? Das ist ein wunderbarer Roman, wo ich drei ältere Damen in die Welt schicke, um die Diktaturen dieser Welt zu entsorgen.
Und wenn ich ein schönes Gemälde von dir haben möchte, dann kriege ich es auch nicht geschenkt, sondern kaufe es mir oder muss es mir wo kaufen?
Also ich habe gerade eine Ausstellung in Frankfurt in der Galerie Hanna Becker vom Rath. Und ich werde im September in Hamburg eine Ausstellung haben. Und es gibt hier in der Galerie Mond in Berlin einen Online-Shop. Und ja, da kann man meine Bilder kaufen.
Hast du eigentlich, wenn ich fragen darf, noch Termine nach dem 16. Oktober?
Nee, aber ich habe ungefähr 30 Filmprojekte und ich möchte ja hier auch den Zuhörer auffordern, mir 1 Million zu geben, damit ich noch 10 Filme machen kann.
Okay. Du bist geboren, auf die Welt gekommen als Holger Rathke. Am 25. November des Jahres 1942 im Zentralgefängnis von Riga. Stimmt das alles so, wie ich es gerade erzählt habe?
Genau, das mit dem Namen Rathke wusste ich ja lange nicht. Das habe ich erst an die Jahrtausendwende, habe ich das erfahren von meiner damals 94-jährigen Mutter in Anführungsstrichen. Denn ich hatte sie ja immer als leibliche Mutter angesehen, aber sie sagte mir dann, Tränen überströmt, ich will mit keiner Lüge sterben und du bist nicht mein Sohn. Was natürlich nicht stimmt. Sie ist immer noch meine Mutter und sie ist die wichtigste Person gewesen.
Und hat auch an deiner Zuneigung und deiner Liebe zu ihr nicht das Geringste verändert?
Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Ja. Sie hat mich ja gerettet sozusagen, als ich aus dem Gefängnis bin, ich dann in ein deutsches Krankenhaus in Riga gekommen. Und sie hat mich da geklaut. Also sie hat da gearbeitet und hat mich dann bei Kriegsende einfach mitgenommen. Ich bin nie offiziell adoptiert worden, aber ich habe ihren Namen bekommen und den sozusagen von ihrem Mann.
Nach diesem, wenn ich das sagen darf, nach diesem späten Geständnis deiner Stiefmutter hast du dich auf Spurensuche begeben. Was hast du rausbekommen über deine leibliche Mutter zunächst mal?
Ja, also wir hatten jemand, das ist ja sehr schwierig, diese ganzen Kriegsakten und so sind ja zum Teil verschwunden. Aber es gab eine lettische Mitarbeiterin, die ein Dokument gefunden hat, Antrag auf gebrauchte Windeln für das Findelkind Holger Rathke. Mhm. Und da war zum ersten Mal dieser Name. Und dann haben wir über die Pommersche Landsmannschaft, haben wir dann rausgekriegt, den Namen Rathke, wer da eventuell dranhängt, und haben durch Zufall die Schwester meiner leiblichen Mutter, haben wir rausgefunden. Und deren Sohn hat uns dann 3 Fotos meiner leiblichen Mutter und haben dann durch weitere Recherchen rausgefunden, dass meine leibliche Mutter 1 Jahr nach dem Krieg, nachdem sie sie da aus dem Knast kam. Ein Jahr nach dem Krieg ist sie nach Berlin gegangen und ist dort ermordet worden von denselben Ärzten der Euthanasie, die in Berlin praktiziert haben.
Warum hat dich deine leibliche Mutter in diesem Zentralgefängnis von Riga auf die Welt gebracht? Warum war sie inhaftiert?
Wir wissen nicht, warum sie inhaftiert war. Wir können nur ahnen, es gab eine Schwarzmarktgeschichte, ob sie da involviert war. Ich denke, es hatte sicher auch zu tun mit der Diagnose. Man hat sie mit Schizophrenie diagnostiziert, dass sie eine unbequemte Person war. Wir haben ja den Vater nie rausgekriegt, ob der Vater da eine Rolle spielte, sie in den Knast gebracht hat oder sie unbequem war. All das Sachen sind Gerüchte.
Das heißt, über deinen leiblichen Vater hast du bei dieser Spurensuche nichts rausfinden können?
Nichts rausfinden
können.
Gar nichts? Nein, ich habe dann ein Medium engagiert in Berlin. Das hat meine beiden Mütter materialisiert in meinem Wohnzimmer. Ich habe das auch mitgefilmt. Und da sagte sie dann, das wäre ein Geschäftsmann gewesen. Das hat mich beruhigt, weil vorher das Gerücht war, dass er hätte ein SS-Mörder sein können, hätte aber auch ein Fotograf sein können, der jüdisch war, aber getarnt, dann sehr berühmt war, Fotos der Nazi-Zeiten dann später auch für den Spiegel Porträts gemacht hat. Aber das waren Recherchesachen.
Hast du rausbekommen, ob es Geschwister gibt oder gegeben hat?
Nee, ich glaube, in dem Fall war ich der einzige Sohn dieser geisteskranken Mutter. Und diese Geisteskrankheit habe ich ja auf positive Weise geerbt, indem ich verrückt im kreativen Sinne bin.
Ja.
Ne? Das ist ja was Wunderbares. Es hat mein Leben bereichert und nicht krank gemacht.
Konntest du denn so spät, wie du von diesen ganzen Beziehungsgeschichten erfahren hast, konntest du so spät zu dieser leiblichen Mutter ein emotionales Verhältnis aufbauen?
Nein, emotional nicht, eher Angst. Also ich dachte, wenn ich mit so einer verrückten Mutter aufgewachsen wäre, wäre das sicher sehr schwierig gewesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich bürgerliche Eltern dann hatte. Also die haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen. Aber sie haben mich eben geliebt und haben mir die Freiheit gelassen, eben ein verrückter Künstler zu werden.
Ja, das gilt auch für deinen Stiefvater?
Genau, mein Stiefvater auch, der sagt, Hauptsache du kommst nicht ins Gefängnis. Und ich bin ja dreimal sitzen geblieben, habe eine Lehre abgebrochen und bin das erste Mal auch auf der Kunstschule nicht angenommen worden. Aber dann das zweite Mal doch und dann habe ich mein Studium der freien Malerei in Berlin begonnen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, 1967 meinen ersten Kurzfilm zu machen und da ging dann ziemlich schnell eine Karriere los.
Wenn du in deiner Biografie zurückguckst, kannst du den Zeitpunkt definieren und festmachen, an dem dir klar war, ich bin schwul?
Naja, zurückliegend, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war 5 Jahre oder so, da habe ich am Schwanz von meinem Vater gespielt. Der hat da geschnarcht und lag da und ich habe mich rangekuschelt und das ist komischerweise, ich kriegte dann so Schuldgefühle. Also das blieb einfach in meinem Kopf. Also,
das ist ja eine extrem frühe Erinnerung.
Ist eine frühe Erinnerung und ich fand meinen Vater auch immer erotisch. Der spielte an seinem Schwanz, lag irgendwie auf seinem Bett und ich glaube mit 15 noch bin ich zu ihm ins Bett gekrochen. Er hat das ignoriert. Also er hat es nicht verboten, aber er hat es auch nicht befördert. Und da bin ich in gewisser Weise auch dankbar. Das wäre sicher auch verwirrend gewesen für mich. Aber ich weiß, dass ich meinen Vater, der so aus heutiger Sicht, der ist so dick wie ich gewesen und so, also jetzt nicht so attraktiv, aber er war ein männlicher Bezugspunkt.
Mhm.
Und das, bevor ich überhaupt wusste, was schwul oder weiß nicht was, hat das mich gereizt.
Aber wie war das dann für dich in diesen 50er Jahren, die dich ja geprägt haben, von deiner Sozialisation her, in der du dann auch in die Pubertät gekommen bist, in diesem doch sehr fundamentalistischen Umfeld, solche Gefühle zu haben, Männern, Jungs gegenüber und gleichzeitig auch noch den Gruppendruck zu erleben der anderen, dass man doch gefälligst sich in Richtung Mädchen und Frauen zu bewegen hat.
Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich ziemlich schwulenfeindlich war. Und ich hatte mit Mädchen Sex, sehr, sehr gerne auch Sex, aber die haben sich in mich verliebt und ich konnte das nicht erwidern, bis ich dann in Berlin eben Kontakte zu Männern hatte, die dann wiederum sich nicht in mich verliebt hab. Und also das hat doch eine Zeit lang gedauert, bis ich eine erste Beziehung hatte. Das hat gedauert, ein Bewusstsein zu kriegen. Also ich glaube, Sexualität ist für viele Menschen hetero oder schwul verwirrend. Ne?
Aber Sex mit Mädchen und mit Frauen war für dich erstmal okay?
Ja,
das und warum hast du es dann irgendwann?
Sexualität war wunderbar, aber ich merkte, ich kann mich nicht verlieben. Die haben sich in mich verliebt und dann fand ich das ungerecht. Also zu
deshalb sagen, hast du dann aufgehört damit?
Naja, ich meine, die Attraktivität zu Männern war dann, also mit 19 hatte ich zum ersten Mal Sex. Das war in der Türkei, glaube ich. Da war gerade eine Revolution und ich ging in einen Park und hatte irgendwie gewichst mit einem Soldaten. Das war irgendwie das erste Mal, aber im gleichen Jahr hatte ich auch Sex mit einer Frau oder so. Also das ging so parallel.
Könntest du dir das heute noch vorstellen, Sex mit einer Frau zu haben oder ist das
ja,
viel
natürlich.
Zu weit weg?
Ja? Ja, ich finde Frauen wunderbar. Also ich finde, also zum Beispiel meine wunderbare Freundin Lotti Huber, mit der ich lange Filme gemacht habe.
Gott hab sie selig.
Eine wunderbare, warmherzige, tolle, für mich auch erotische Frau. Wir haben gekuschelt und haben zusammen im Bett gelegen und so. Und reinstecken hätte dann sehr wahrscheinlich, wäre kompliziert, auch für unsere Freundschaft oder so gewesen.
Du hast dann ja auch, was auf den ersten Blick relativ ungewöhnlich war und schwer verständlich, du hast dann auch geheiratet. Wen und warum?
Das war 1969, heiratete ich Carla Aulaulu, die ich so nannte. Das war die Protagonistin meiner ersten drei Kurzfilme. Eine verrückte, wunderbare, fantasievolle junge Frau. Und wir haben geheiratet aus Geldgründen, weil wir damals 30.000 Mark Ehestandsdarlehen kriegten. Also in Berlin zur Gründung einer Familie. Nach der Hochzeitsnacht haben wir uns nie wieder gesehen. Sie ist nach München und hat mit Fassbinder gearbeitet und anderen Regisseuren. Und
weißt du, was aus ihr geworden ist?
Ja, sie hatte lange, glaube ich, mit einem Regisseur zusammengelebt, hat wohl auch ein Kind. Und sie hatte sich ganz von uns abgewendet. Das, also nicht nur ich habe mit ihr Filme gemacht, sondern dann auch Werner Schröter. Und sie hatte dann, glaube ich, diese verrückten Filme gefielen ihr nicht. Sie wollte dann seriöse Schauspielerin werden, hat sich dann von uns abgewandt. Aber für uns war sie damals sehr inspirierend.
Du bist ja in den frühen 60er Jahren nach Berlin gegangen, dann Kunststudium. Es war ja, ich weiß gar nicht, es war die Zeit, hast du den Mauerbau im August des Jahres 61 in Berlin mitbekommen oder warst
ja,
du
ja,
da noch
sicher. Ja, natürlich habe ich das mitbekommen, meine Familie, ich komme ja aus dem Stadtrand, im Ostteil bin ich aufgewachsen. Von Riga bin ich in den Ostteil sozusagen in die DDR gekommen, bin da aufgewachsen bis zu meinem 10. Lebensjahr. Das war noch vor der Mauer und da konnten meine Eltern mit mir dann rüber in den Westen und dann später nach Frankfurt-Braunheim, wo mein Vater gearbeitet hat. Aber natürlich 61 der Mauerbau, da war sowohl meine Tante wie meine Großmutter lebten dort im Ostteil, die ich auch besucht hatte. Meine Tante blieb im Westen, aber meine Großmutter blieb dann noch lange dort und die habe ich dann öfter auch besucht. Und
war's,
ich hatte auch
ein Schock?
Freunde, ich hatte Jugendfreunde, die im Ostteil waren.
War es ein Schock für dich, als plötzlich an diesem Augusttag des Jahres 61 überall in Berlin die Mauern hochgingen?
Ja, sicher war das ein Schock. Klar, ich meine, das war, wie gesagt, gerade weil ich eben Freundschaften auf der anderen Seite hatte. Das war schon ein bedeutendes Ereignis. Genauso wie die Öffnung der Mauer dann 89, das auch ein Schock war und unerwartet.
Ja, du hast ja auch die Zeit der Studentenbewegung in Berlin mitbekommen. Was sind da so für dich die prägenden Erinnerungen?
Naja, auf der einen Seite gab es natürlich so eine Massenbewegung der 68er, aber ich war nie ein Typ, der so mit Massen gegangen ist. Ich war zu individuell. Also Gedichte schreiben war da unmöglich für die 68er. Man musste Propaganda machen. Ich weiß noch, die Deutsche Film- und Fernsehakademie, die DFFB in Berlin oder so, da waren die meisten drauf, Propagandafilme zu machen und eben nicht Kunstfilme und auch Kunstfilme nicht toll zu finden und so weiter. Das war nicht so mein Ding. Natürlich habe ich auch an Demonstrationen teilgenommen und habe auch versucht, Marx zu lesen und so weiter. Aber ich war zu individuell. Ich habe eher die Spaßfraktion, die fand ich toll. So das Anarchistische dran, also sich lustig zu machen über Autoritäten und so weiter.
Und neue Lebensformen auszuprobieren, Kommune leben, also viele zusammen, Wohngemeinschaften,
ja,
sowas.
Ja, ich meine, denn es war ja so, dass die Studentenbewegung erstmal mit Schwulen und Lesben nicht so viel zu tun hatte, ja auch mit Frauenbewegung nicht so viel zu tun hatte. Die Frauen waren da immer noch abgestellt, Kaffee zu holen und so weiter. Und insofern als ich anfing, eben meinen schwulen Film zu drehen. Das war, also 1969 gab es ein Gesetz, der Schwulenparagraf 175 verändert wurde zugunsten von Homosexuellen. Abgeschafft ja erst 1994. Und zwischen 1949 und 1969 gab es doppelt so viele Schwule, die ins Gefängnis kamen, wie während der Nazizeit. Aber es gab eben nicht mehr das KZ. Und 1969 war sozusagen eine Befreiung. Und da kriegte ich den Auftrag von der Bavaria und vom WDR, einen Film zu dem Thema zu machen. Und das war mein inzwischen berühmter hysterisch-historischer Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern Situationen, der erlebt.
Der längste Titel der Filmgeschichte, ja, im Übrigen.
Der dann die Schwulenbewegung mit angeregt hat in Westdeutschland und Westberlin. Wir haben über 50 Gruppen mit dem Film gegründet und der Film wurde zuerst verboten vom Fernsehen. Dann 1973 kam er ins erste Programm und war damals ein Straßenfeger.
Wobei der Bayerische Rundfunk, glaube ich, damals auch ausgestiegen
sich
ist.
Ausgestiegen ist.
Ja. Diese Zeit damals, oder wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, die Zeit davor, die du ja auch sehr intensiv miterlebt hast. Es gab noch diesen Paragraph 175, es gab das Leben von Schwulen im Verborgenen und es gab einen Faktor, der wie groß war, nämlich Angst.
Natürlich, ich meine die 50er Jahre, oder? Also einmal, man muss immer, also Schwulenunterdrückung hat sehr viel mit Religion zu tun, sehr viel mit Kirche zu tun. Und ich weiß ja noch in den 50er Jahren, die Höllenstrafen, die von der katholischen Kirche, von den Priestern verbreitet wurden und so weiter. Und natürlich galt Sexualität als Sünde, wenn es nicht, ne, wenn du es nicht verheiratet, ja, so zum Sinne der Fortpflanzung und so weiter. Und Schwule, das war sowieso ganz furchtbar. Diese Angst natürlich. Und es war so, dass jeder konnte dich ins Gefängnis bringen.
Denunzieren.
Das heißt, der Nachbar, wenn ein Mann bei dir übernachtete oder sonst wie. Ich hatte eine Wohngemeinschaft als Student und ein Mitbewohner wollte mich anzeigen, als er mitkriegte, dass ich Männerbeziehungen hatte. Und wenn er das gemacht hätte, hätte ich ins Gefängnis kommen müssen. So war die Gesetzeslage damals.
Er hat es dann aber nicht gemacht.
Er hat es nicht gemacht und ich war natürlich sehr jung und in den 60er Jahren war man dann verrückter Künstler und hatte natürlich mehr gewagt. Aber die Älteren, die noch die Nazi-Zeit erlebt hatten, die waren natürlich sehr geprägt.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viele zerstörte Biografien hast du dann auch erlebt? Also Männer, die nicht so sein konnten, wie sie eigentlich gerne gewollt hätten und die sich dann auf irgendeine schreckliche Art und Weise eigentlich ihr ganzes Leben dann haben anpassen müssen?
Ja, zum Teil eben geheiratet haben, auch Kinder kriegten und so weiter, in mehr oder weniger komplizierten Ehen. Aber das habe ich damals nicht so mitgekriegt. Ne? Ich war jung und ich meine, es gab Schwulenlokale in Berlin, so heimlich, dass man dann nachts mit Klingelbars und so ging man rein. Mhm. Ich fand das nicht so gut, weil es sehr verklemmt war und es gab eben noch nicht offen schwule Künstler oder Studenten oder so, sondern es waren dann eben mehr so Leute, so Kellner oder weiß nicht was, die man da traf und da konnte man wenig gemeinsame Interessen finden und das war eben immer die Angst.
Also die Angst, auch in einer vergleichsweise liberalen Region wie West-Berlin, wie groß war dann die Angst in Ost-Berlin? Da gab es ja auch Schwule.
Ja, es gab auch Schwule und es gab da auch, ich habe da auch später Interviews gemacht, da gab es auch Schwulenlokale und da gab es auch einige Mutige, die Beziehungen hatten. Die Selbstmordrate war sehr hoch von Schwulen in der DDR, hauptsächlich auch aus unglücklichen Liebschaften heraus und so weiter. Und es gab dann auch Erpressungsversuche vom Staat, also dass Schwule dann eben so zu Spitzeln gedrängt wurde und so weiter.
Also der Staat, zumindest in Westdeutschland, hat sich dann selbst ein Stück weit liberalisiert, auch mit der Abschaffung des Paragraphen 175. Wie war es dann eigentlich mit den christlichen Kirchen? Also es gab die katholische Kirche, bei der man ja bis heute sagt, da gibt es auch einen bestimmten schwulen Anteil.
Einen sehr hohen schwulen Anteil
derer, die da mitmachen.
Katholischen Kirche, klar. Das ist, das war immer so. In Männergesellschaften ist ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil. Und das ist ja das Bigotte sozusagen, gerade bei der katholischen Kirche, die nach außen hin ja auch in der ganzen AIDS-Krise Kondome also verboten hat und so weiter. Und bis heute weiß man, dass im Vatikan unheimlich in höchsten Kreisen viele Schwule sind, die das auch ausleben. Aber natürlich auf der Kanzel dann was anderes predigen und schwul sein verurteilen.
Ja, aber diese Form von Doppelmoral hält sich bis in alle Ewigkeit?
In fast allen Religionen, würde ich sagen. Ich meine, das ist ja, sexuelle Unterdrückung ist eben ein Großteil von allen Religionen. Und
dann gibt es den Islam, das ist auch nicht gerade eine schwulenfreundliche Religion. Wenn man Glück hat, wird man nur ausgepeitscht, wenn man es schlecht erwischt, wird man gesteinigt.
Und während die Realität ganz anders aussieht, nicht? Dass gerade im Islam durch die große Frauenunterdrückung ist Homosexualität gang und gäbe. Die Leute haben ja keine Möglichkeit, die jungen Männer sozusagen ihre Sexualität anders auszuüben. Und das darf natürlich nicht öffentlich werden. Aber das war bei uns noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch so, dass man es machte, aber es durfte nicht öffentlich werden. Ne? Aber das war bei Sexualität sowieso. Also wenn du fremdgegangen bist oder Geliebte hattest oder so, das durfte eben alles nur heimlich sein.
Siehst du denn heute, wenn du auf die Welt guckst oder auch auf eine Stadt wie Berlin, in der wir jetzt gerade sind und dieses Gespräch aufzeichnen, siehst du da Dinge, die sich auch, was den Islam angeht, verbessern?
Naja, interessant ist zum Beispiel, dass das Schwutz, diese Schwulendisco, die berühmte in Berlin oder so, die ist mitten in Neukölln. Sehr viele islamische Bewohner sind da. Natürlich gehen da auch dann junge Türken hin oder Araber oder so. Das ist für sie ein Schutzraum. Aber natürlich öffentlich in ihren Familien sich zu outen, ist sehr, sehr schwer für einen jungen Türken oder auch in der Schule. Ich meine, das ist furchtbar, ne? für junge Menschen.
Und es gibt auch Länder in Europa, in der man als Schwuler möglicherweise auch nicht die allerbesten Karten hat, wenn wir nach Russland beispielsweise gucken.
Polen auch und dann natürlich ganze Kontinente wie Afrika, Asien und so weiter, wo das ganz schwer ist oder kriminalisiert ist.
Bedeutet unterm Strich, wenn wir nach Deutschland gucken, da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel passiert. Und wenn wir auf die Welt gucken, gibt es noch sehr viel Nachholbedarf?
Ja, und auch immer wieder Rückschläge. Man sieht ja wieder, wie die Welt wieder antidemokratisch rechts wird oder so. Ja. Nicht? Ich meine, in Florida, in Amerika, haben wir diesen Gouverneur DeSantis, der das Wort gay sozusagen aus den Schulbüchern rausstreichen will und so weiter. Also es gibt immer wieder Bestrebungen, es Schwulen schwer zu machen. Und deswegen müssen wir immer weiter kämpfen.
Du hast diesen Film, den vielleicht wichtigsten Film für dich, schon angesprochen, der zumindest dir deine Karriere ein Stück weit ermöglicht hat, Ende der 60er Jahre rausbekommen, also nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. 50 Jahre her, mehr als 50 Jahre her, wenn du den Film heute anguckst, an wie vielen Stellen denkst du, ach, ich hätte es anders machen sollen?
Nee, sehr vieles ist geblieben. Also es ist nur anders. Ne? Heute durchs Internet und so weiter haben sich andere Formen sozusagen der sexuellen Kommunikation ergeben. Grindr zum Beispiel, kannst du auf deiner App sehen, wer hier in der Nähe schwul ist oder offen schwul ist, wen du vielleicht treffen kannst, ein schnelles Sexerlebnis hast. Aber diese Möglichkeit, schnell Sex zu haben, macht viele Schwule auch einsam. Ja. Also ein junger Schwuler, der in die Großstadt kommt und eine Freiheit leben will, beziehungsweise auch einen Freund finden will, da ist es genauso schwer wie damals, als ich den Film gemacht habe, Ende der 60er Jahre. Das heißt, vieles ist geblieben, dass man doch immer noch, dass es vieles nicht so warmherzig, menschlich, kommunikativ ist im positiven Sinne, wie wir uns das gewünscht hätten. Ah. Also wenn wir sozusagen freier leben, dass wir dann auch glücklicher sind. Da ist vieles doch immer noch im Argen. Tja, weil die Schwulen sich sehr wahrscheinlich nie so richtig eine Moral gegeben hatten, was die Heterosexuellen zwangsweise einfach mussten, dass die sich daten und dass die sich sozusagen eine Beziehung ernsthafter aufbauen, vielleicht auch über Familie. Und die Schwulen haben dann, wofür wir damals, wo wir sehr gewarnt hatten mit dem Schwulenfilm, dass wir uns nicht anpassen wollten an die Kleinfamilie, an die heterosexuelle Gesellschaft, die wir zum Teil als sehr verklemmt und sehr altmodisch fanden. Unterdrückung der Frau und Besitzstatus von Frauen und Frauen, die allein mit den Kindern bleiben, die hohe Scheidungsrate und so weiter. Wir wollten doch in größeren Gruppen zusammenleben und uns mehr zu unterstützen. Das alles ist nicht passiert, sondern die Schwulen wollten dann auch die schwule Ehe oder so.
Das bedeutet natürlich auch bei den Schwulen, wenn ich es richtig sehe, bis heute gibt es dieses Primat der jugendlichen Attraktivität. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich als schwuler Mann einsam, allein, alt werde, das ist keine schöne Kombination.
Da hat sich vieles positiv geändert. Damals war das sicher noch viel grausamer. Aber inzwischen über das Internet können sich viele ältere Schwule können kommunizieren.
Das funktioniert?
Das funktioniert. Mein Partner, Lebenspartner Oliver, ist in der Schwulenberatung und arbeitet mit älteren Schwulen ein Projekt Anders Altern. Da treffen sich eben ältere Schwule und es gibt immer mehr Jüngere, auch die Ältere attraktiv finden und so weiter. Also da hat es gibt inzwischen Kneipen, wo Ältere hingehen und so weiter. Also diese reine Jugendkultur, natürlich für einen älteren Schwulen, der jetzt nur auf Jüngere steht oder so, wird es natürlich schwieriger.
Also der letzte Film oder einer deiner letzten Filme charakterisiert einen Menschen, der auch schwul alt geworden ist, aber in einer Zeit, in der das alles niemals nach außen dringen durfte. Rex Gildo. Also Schlagerstar der 50er, 60er Jahre an der Seite von Cornelia Froboess. Der ideale Schwiegersohn für die damalige Zeit und ein wie unglücklicher Mensch.
Ja, er ist mit 17 entdeckt worden in den 50er Jahren von einem älteren Herrn, der dann sein Manager wurde und ihm ein Studium Gesangs, Tanz, Schauspiel ermöglicht hat und ihn zum Star gemacht hat. Und die beiden waren sehr eng, aber durften ihre Liebesbeziehung natürlich nicht nach außen tragen. Nicht? Das war also unmöglich. Und der Manager hat ihn, Fred Miklai hat Rex Gildo dann aufgebaut zum Frauenschwarm. Er hat viele Filme gemacht und so weiter. Und aus dieser Rolle ist Rex Gildo nie rausgekommen und hat sich dann auch nie gewagt, auch in liberaleren Zeiten offen schwul zu sein. Und als sein letzter Freund dann sich trennen wollte, ist aus dem Fenster gesprungen und hat sich ja dann später drunter gelitten, dass er konnte auch nicht alt werden. Er war sehr narzisstisch, aber es ist ein Spiegel der Zeit für Schwule und das ist nicht nur er, sondern viele andere schwule Schauspieler, Sänger, Entertainment-Leute haben das. Bis heute gibt es immer noch Leute, die es nicht wagen, offen schwul zu sein
oder lesbisch. Also es kam im Falle Rex Gildo kam ja dann viel zusammen. Also die Karriere war futsch, er musste in Möbelhäusern auftreten, er hatte ein gewaltiges Alkoholproblem.
Ja, aber ich meine, wenn man sagen, Möbelhäuser war jetzt nicht das Schlimmste. Er kriegte hohe Gagen und er hat immer noch viele Auftritte gehabt, die er genossen hat. Aber natürlich war die große Zeit vorbei. Aber das Schwierige war für ihn das Älterwerden. Er hatte diesen Charme des jugendlichen Schönlings und das Älterwerden war schwierig.
Aber dieser Spagat, also er hat sich ja dann irgendwie auch noch mit seiner Cousine verheiraten lassen, um den Schein zu wahren. Ja, also diese zwei Leben, die ja nie zusammengehen, die machen dich doch irgendwann mal innerlich kaputt.
Und er ist ein Beispiel von vielen. Viele Schwule haben eben geheiratet, ne? Oder mussten heiraten. Oder
du hast einen anderen Mann porträtiert, mit dem ich vor vielen Jahren auch mal eine Sendung gemacht habe, Andreas Marquardt. Ehemaliger Zuhälter, ehemaliger Knacki. Ein Mann mit einer wirklich harten Biografie, der, und das ist ein Teil der Erklärung, der eigentlich als Kind und Jugendlicher von der eigenen Mutter vergewaltigt wurde.
Ja, der Film heißt Härte und ist sicher einer meiner besseren Filme. Das war ein Glücksfall, dass dieser Andreas Marquardt sehr offen über seinen Missbrauch gesprochen hat, über seine kriminelle Vergangenheit. Er hatte zum Teil als Zuhälter 10 Frauen gleichzeitig, die nichts voneinander wussten, kam dann länger in den Knast und lebt heute, hat ein Sportstudio und unterrichtet auch Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Ja. Sein Leben habe ich mit Schauspielern nachgestellt und der Film ist sehr intensiv geworden. Ja, diese Art von Dokudrama liegt mir, da habe ich einige gemacht.
Was hat denn diese auch psychische Abhängigkeit von der eigenen Mutter, die einen sozusagen als Liebhaber missbraucht, aus diesem jungen Mann gemacht? Was ist da passiert?
Ja, er ist zum Frauenhasser geworden, nicht? Deswegen hat er Frauen auch als Zuhälter gequält und nie richtig akzeptieren können. Und sicher auch sexuell haben sie ihn nie ganz erfüllt. Und Das ist das, was wir damals in den 68ern noch nicht so begriffen hatten, dass Missbrauch, wie auch immer, dich ein Leben lang psychisch verkrüppeln kann. Und wir dachten immer, ja, Kinder, die müssen auch eine freie Sexualität haben. Das haben auch die Grünen gedacht und viele andere.
Einer der großen Irrtümer der 80er Jahre, also einvernehmlicher Sex mit Kindern, aber das ist ja Gott sei Dank inzwischen längst kassiert.
Gott sei Dank, ja, dass man eben weiß, was für psychische Schäden das mit sich bringt.
Ich habe, Rosa, eingangs unseres Gesprächs gesagt, du hast eine beeindruckende berufliche Bilanz im Sinne von mehr als 150 Filme in mehr als 50 Jahren. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dein vielleicht wichtigster. Gibt's aus deiner Sicht auch einen überflüssigsten Film?
Nein, aber erstmal zur Zeit von Nicht der Homosexuelle 1970, 71 habe ich ja auch einen Film gemacht, Die Bettwurst.
Stimmt, ja.
Und Die Bettwurst ist genauso bekannt geworden, ein Klassiker, ein Kultfilm, bis heute für junge Leute immer wieder entdeckt. Ich habe ja gerade ein Musical draus gemacht, was hier in der Barriere der Vernunft wieder aufgenommen worden ist und großer Erfolg ist. Das heißt also, da sind viele Filme, Komödien, aber auch politische Filme und aufklärerische Filme. Also das ist ein großes Spektrum, was ich gemacht habe. Und da bin ich auch sehr stolz. Aber eben auch Theaterstücke und Bücher, die ich geschrieben habe und so weiter.
Gibt es auch Filme, die du heute nicht mehr drehen würdest? Fällt dir da was ein?
Na, es ist ja, jeder Film ist ja ein Stück der eigenen Geschichte, der eigenen Biografie. Und man gibt sich natürlich immer Mühe. Man macht ja nicht von vornherein einen Film und sagt, das wird ein blöder Film. Sondern man steckt da all seine Intensität rein, dass hinterher eventuell ein Publikum sagt, das mag ich nicht oder so. Ich habe einen Film gemacht, Hitler und Jesus, eine Liebesgeschichte. Mein Lebenspartner Oliver findet den meinen schlechtesten Film. Ich finde den wunderbar. Ich finde den originell, weil ich gerade da Jesus und Hitler in irgendeiner Weise gleichsetze als Quatschbacken, sozusagen als Influencer, als Leute, die mit einer ungeheuren Rede, Gewandtheit Leute manipuliert haben, ideologisch waren, die lasse ich im Himmel dann zusammenkommen und so weiter. Das ist
also mal davon abgesehen, dass man den Film oder den Titel blasphemisch finden kann, was genau hat Oliver an diesem Film gestört?
Ja, ich weiß nicht, er findet ihn einfach doof. Also und da gibt es sicher einige Filme, die er nicht so mag. Und wie gesagt, ein Film ist ja immer erst dann durch den Zuschauer und durch die Reaktionen des Zuschauers kriegt er seine Wertung. Ich meine, dass mein Film Nicht der Homosexuelle ist pervers oder Die Bettwurst Kultfilme wurden, wer hätte das gedacht? Es hätte genauso auch anders sein können. Aber ich bin eben auch stolz auf viele Dokumentarfilme über Leben in New York zum Beispiel von 1989 über drei junge Frauen in New York oder Unsere Leichen leben noch mit älteren Frauen, mit dem ersten Film mit Lotti Huber und. Also es gibt viele Filme, auf die ich stolz bin.
Gibt's denn einen Film, den du unbedingt noch machen möchtest?
Ja, wie gesagt, es sind 10 Filme, für die brauche ich 1 Million. Ja, cool. Und da sind schon fertige Drehbücher, zum Beispiel über den jungen Hitler, der in Linz mit 15 Jahren einen Freund fand und mit dem sehr kreativ war. Und
historisch abgesichert? Oder?
Das ist historisch abgesichert, ja. Und die Homoerotik von Hitler auch historisch abgesichert, aber das ist ein großes Tabu immer noch.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
Ja, für dir auch einen schönen Lebensabend. Ne? Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja,
vielen Dank. Aber ich habe noch kein Datum, erfreulicherweise, im Gegensatz zu dir.
Ja, dann solltest du dich schon mal drum bemühen. Ne?
Das ist Vorsorge. Ich warte auf den Anruf der Wahrsagerin.
Sehr gut.
Wenn die noch lebt.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Der Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.